SRF 2 Kultur.
In der südasiatischen Inselrepublik Sri Lanka ging 2009 ein nahezu 30-jähriger Bürgerkrieg zu Ende. Ein Krieg zwischen der singhalesisch-buddhistischen Regierung und zumeist hinduistischen Tamilen im Norden. Wie leben diese Tamilen 5 Jahre nach dem Krieg? Sind die dem Krieg zugrunde liegenden Konflikte gelöst? Und wie steht es insgesamt um Bürgerrechte und politische Freiheit in einer der ältesten Demokratien Asiens? Sie hören die Sendung Kontext. Am Mikrofon Thomas Kruchem. Kilinochchi, eine Stadt im Norden Sri Lankas. Ein Ausbildungszentrum für Automechaniker und Elektriker. Aufmerksam lauschen junge Frauen und Männer einem Ausbilder, der die Funktion eines Autogetriebes erklärt. Sie üben an Schleif- und Schweißgerät mit Kühlern und Motoren. Nebenan zerlegen 2 Mädchen einen Röhrenfernseher. Ihre Elektrikerkollegen hantieren mit Steckdosen, Leiterplatten und Messgerät. Hell und freundlich wirken die Werkstätten, in etwas irritierendem Kontrast zu den ernst dreinblickenden jungen Menschen. Sie alle haben ihre Kindheit in einem 30-jährigen Bürgerkrieg verbracht, der erst 2009 endete. Bis heute wirken sie traumatisiert und verängstigt, sprechen nur stockend über ihr Leben.
Als Kind habe ich vom Krieg nichts gemerkt. Wir hatten genug Reis und Fisch zu essen. Niemand behelligte uns. Ab Mitte 2008 aber schlugen überall hier Granaten ein. Einer meiner Cousins verlor ein Bein. Ein anderer wurde von der Rebellenorganisation Tamil Tigers zwangsrekrutiert und tauchte nie wieder auf. 2 Jahre lebten wir in einem Lager. Dann bekamen wir von der Regierung ein neues Haus. Ich bin inzwischen 23 Jahre alt und helfe einem Nachbarn, Stromleitungen zu verlegen. In diesem Zentrum will ich jetzt meinen Abschluss als Elektriker machen und einen eigenen Betrieb eröffnen. Dann werde ich endlich ein gutes Leben haben.
Sri Lanka. Eigentlich ein Paradies aus weißen Stränden und jahrtausendealten Ruinenstädten, aus fruchtbaren Böden und einer faszinierenden Bergwelt. Seit über 2 Jahrtausenden leben hier aus Indien stammende Singhalesen und Tamilen, gemeinsam mit später zugewanderten Muslimen und Abkömmlingen tamilischer Teearbeiter. Die im Norden und Osten lebenden, zumeist hinduistischen Jaffna-Tamilen stellen 12% der Bevölkerung Sri Lankas, die zumeist buddhistischen Singhalesen 74%. Die Saat für den Konflikt zwischen Singhalesen und Tamilen legte die britische Kolonialverwaltung. Sie besetzte die meisten Jobs mit Tamilen zum Verdruss der Singhalesen, die nach dem Abzug der Briten 1948 die Diskriminierung umkehrten. 1956 erklärte Staatschef Bandaranaike Singhalesisch zur alleinigen Amtssprache. Eine verhängnisvolle Maßnahme, erklärt in Colombo der Friedensforscher Jehan Pereira.
Tamils are very upset that their language was not made an official language, but they could do nothing to stop it.
Die Tamilen waren äußerst aufgebracht darüber, dass ihrer Sprache der Status als offizielle Sprache verweigert wurde. Aber sie hatten keine Möglichkeit, ihre Interessen durchzusetzen. Auch in den folgenden Jahren entschied die Regierung bei Interessenkonflikten zwischen Singhalesen und Tamilen stets zugunsten der Singhalesen. Und die Tamilen merkten zusehends, dass eine singhalesisch dominierte Regierung sie niemals gerecht behandeln würde. Dies brachte sie schließlich zu der Entscheidung, sich von Sri Lanka abzuspalten.
Als die Regierung 1972 auch noch den Buddhismus zur Staatsreligion erklärte und Tamilen den Zugang zu Hochschulen erschwerte, spitzte sich die Situation dramatisch zu. 1975 gründete der damals 20-jährige Bauernsohn Velupillai Prabhakaran die Befreiungstiger von Tamil Eelam, LTTI. Das Ziel, ein unabhängiger Staat der Jaffna-Tamilen im Norden und Osten Sri Lankas. Neben der offenen Feldschlacht setzten die Tamil Tigers den Terror als Waffe ein. Für Geld und Waffen sorgten Tamilen in der deutschen, französischen und kanadischen Diaspora. rund 130.000 Menschen leben, forderte der Bürgerkrieg. Hunderttausende Tamilen wurden immer wieder vertrieben, ihre Reisfelder, Kokosplantagen und Bewässerungsanlagen zerstört, ebenso Straßen, Bahngleise und Stromleitungen. Zahlreiche international unterstützte Anläufe zu Friedensverhandlungen blieben ohne Erfolg. 2008 schließlich begann Präsident Mahinda Rajapakse einen rücksichtslosen Vernichtungsfeldzug gegen die Tamil Tigers. 300.000 tamilische Zivilisten gerieten zwischen die Fronten, 40.000 starben allein in den letzten Monaten des Kriegs. Im Mai 2009 war die LTTE besiegt. Die Leichen ihrer Anführer wurden im Fernsehen präsentiert, der Norden und Osten unter strikte Militärkontrolle gestellt. 5 Jahre später ist das 2009 völlig zerbombte Rebellenzentrum Kilinochchi ein schmuckes Städtchen. Die nagelneue vierspurige Hauptstraße ist gesäumt von Blumenrabatten, neuen Verwaltungsgebäuden, Läden voller Haushaltsbedarf und Kinderspielplätzen. Ein Bahnhof an der komplett renovierten Eisenbahnlinie zwischen Colombo und der tamilen Hauptstadt Jaffna wurde soeben eingeweiht. Auch die reich verzierten Hindu-Tempel, wo Gläubige bei unzähligen Festen Blumen und Nahrungsmittel opfern, erstrahlen in frischen Farben. Rubavati Kittiswaran, als Government Agent, Chefin der Distriktsverwaltung in Kilinochchi, gibt stolz auf den raschen Wiederaufbau ein Interview. Später allerdings erlaubt sie dem Besucher nicht, sie wörtlich zu zitieren. Die Chefin der Distriktsverwaltung erzählt, wie ihre Behörde Zehntausende Vertriebene ohne Papiere rücksiedelte und mit neuen Dokumenten ausstattete, wie sie, unterstützt vor allem von Indien, neue Schulen baute und 14.000 neue Häuser, wie sie kostenlos Saatgut und Dünger an heimgekehrte Bauern verteilte. So baue die Regierung Vertrauen bei den Menschen auf. Stolz ist Kittiswaran auch auf vielfältige Kultur- und Sportaktivitäten. Viele Jugendliche aus dem Süden hätten sich den Norden angeschaut und umgekehrt. Und nicht zuletzt sei da das Harmoniezentrum in Kilinochchi. Ein bezaubernd angelegter Park. Springbrunnen, Skulpturen, beschattete Tische und Bänke entlang gepflegter Kieswege. In einem Bürgerzentrum helfen freundliche Damen beim Umgang mit Behörden. Veranstaltungsräume, Sporthalle und Freiluftkino laden ein zu aktiver Gemeinschaft. Das Problem? Es ist abgesehen von den netten jungen Damen kein Mensch zu sehen in dieser vom Militär betriebenen schönen neuen Welt. Das Harmoniezentrum, gedacht als weithin sichtbares Symbol der Versöhnung im einstigen Hauptquartier der Rebellen, dieses Zentrum erscheint erstarrt zum Geisterpark, zum bizarren Symbol jener abgrundtiefen Kluft, die augenscheinlich nach wie vor zwischen Singalesen und Tamilen klafft. Sri Lankas Regierung sehe in jedem Tamilen einen potenziellen Terroristen, meint Bürgerrechtler Paikyasoti Saravanamuttu, mit dem der Besucher vorsichtshalber per Telefon spricht. Die Regierung setze den Tamilen neue Straßen und Gebäude vor die Nase, ohne zu fragen, ob sie diese überhaupt wollen. Saravanamuttu beschreibt die Tamilen Nord-Sri Lankas als traumatisiert und verunsichert. Und völlig zu Recht seien sie höchst misstrauisch gegenüber der Regierung.
What are the real priorities at the end of the day? Is it about increasing economic development?
Was sind die tatsächlichen Prioritäten der Regierung? Geht es darum, im Interesse der lokalen Bevölkerung Entwicklung voranzutreiben? Oder geht es um Kontrolle und einmal mehr Kolonisierung? Werden also unter dem Vorwand wirtschaftlicher Entwicklung Singalesen aus dem Süden in den Norden umgesiedelt?
An der frisch asphaltierten Straße zwischen Kilinochchi und Jaffna sind die Spuren des Krieges bis heute sichtbar. Zerschossene und ausgebrannte Ruinen, überwuchert von Unkraut, Autofriedhöfe, auf denen auch geborstene Panzer vor sich hin rosten. Menschen auf Krücken oder im Rollstuhl und nicht zuletzt Soldaten. Keine Checkpoints mehr, aber Fahrradpatrouillen und versteckt unter Bäumen kleine Militärcamps. Derweil ist in die jahrzehntelang vermiente und verödete Landschaft die landwirtschaftliche Betriebsamkeit zurückgekehrt. Zahlreiche Menschen arbeiten auf Reis- und Maisfeldern, auf kleinen Bananen- und Kokosplantagen zwischen Mango- und Nebenbäumen. In einem Dorf schöpft Bäuerin Gunaratnam Kalebavani Wasser aus einem Brunnen. Braunes Wasser. Der Regen des Nordostmonsuns sei 2013 ausgeblieben, erzählt die Bäuerin. Der Klimawandel habe auch den Norden Sri Lankas erreicht. Eine resolute Frau, die, sagt sie, die Nase voll hat vom Streit der Politiker. Jetzt endlich will sie sich und ihrer Familie eine Existenz aufbauen.
2007 mussten mein Mann, die Kinder und ich Hals über Kopf fliehen, weil überall hier Granaten einschlugen. Fast 5 Jahre lebten wir in vertriebenen Lagern, wo ich mit meinem Pickup Sachen für andere Leute transportierte. Seit 2012 sind wir wieder zu Hause. Und zum Glück haben wir auch unser Land zurückbekommen. Letztes Jahr habe ich dann, obwohl mein Mann Bedenken hatte, 2 Kühe gekauft. Kreuzungen zwischen einer lokalen Rasse und Hochertragskühen aus Australien. Jetzt bringe ich täglich 5-6 Liter Milch zu dieser Sammelstelle, wo sie mir rund 60 Rupien pro Liter zahlen. Damit kann ich die Ausbildung meiner Kinder finanzieren.
Die Sammelstelle, das ist außerhalb des Dorfs ein kleines, aber hochmodernes Milchzentrum. Betrieben vom südsri-lankischen Lebensmittelunternehmen Cargills und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Rund 500 Bauern liefern hier täglich ihre Milch ab und erhalten je nach Fettgehalt bis zu 35 Euro Cent pro Liter. Die Nachfrage nach Milchprodukten wächst rapide in Sri Lanka. Eine große Chance für die tamilischen Bauern des Nordens mit seinen weitläufigen Weideflächen. Traditionell halten diese Bauern nur 1 oder 2 Kühe, die wenig mehr als 1 Liter Milch täglich geben. Um effizient Milchvieh zu halten, müssen die Bauern ihre Kühe kreuzen mit Hochertragsrindern. Sie müssen gutes Gras anbauen und zu Heu verarbeiten für die Trockenzeit und zu Silage, vergorenem Grünfutter. Sie müssen ihre Kühe hegen und pflegen. 3 Veterinäre und ein Agrarberater des Milchzentrums versuchen, die Bauern zu motivieren und unterstützen sie mit tierärztlicher Hilfe und Informationsveranstaltungen, auch zum Klimawandel und zu sorgsamem Umgang mit Wasser. Immer mehr junge Menschen suchen derweil ihre Zukunft in der Stadt. Viele Jugendliche ohne Ausbildung hängen dort arbeitslos herum. Viele mit gutem Schulabschluss wollen studieren. Manche aber haben erkannt, dass eine solide handwerkliche Ausbildung die vielleicht besten Perspektiven eröffnet. Sie bewerben sich bei der vom Staat und der deutschen GIZ betriebenen Handwerkerschule in Kilinochi. 100 Frauen und Männer zwischen 16 und 36 absolvieren hier eine 2-jährige Ausbildung als Automechaniker und Elektriker, gefolgt von einem 1-jährigen Praktikum in der Industrie. Die Ausbildung soll auch zu Toleranz und sozialem Engagement erziehen. Sie soll helfen, schlimme Kriegserlebnisse zu vergessen und nach vorn zu blicken. So wie die Elektrikerinnen Genoji und Kishandi.
Ich habe einen sehr guten Schulabschluss, für den meine Eltern große Opfer gebracht haben. Jetzt will ich sie und meine 6 jüngeren Geschwister unterstützen, so gut ich kann. Ich solle in der neuen Textilfabrik hier als Näherin arbeiten, haben mir einige Leute geraten. Aber als Elektrikerin finde ich bestimmt einen besser bezahlten Job. Kommt dann die Zeit zum Heiraten, werden mir meine Eltern hoffentlich einen Mann aussuchen, der mir erlaubt, weiterzuarbeiten. Meine Mutter hat als Gelegenheitsarbeiterin meine beiden Schwestern und mich großgezogen. Ich bin jetzt ihre Hoffnung, aus der Armut herauszukommen. Davon abgesehen macht mir die Elektrik Spaß. Und ich werde meinen Beruf auf keinen Fall aufgeben, wenn ich heirate. Meine Mutter muss für mich halt einen Mann finden, der dafür Verständnis hat.
Sorgen um einen Job müssen sich Shinoji und Kishandi nicht machen. Unternehmen, die am Wiederaufbau mitwirken, suchen händeringend Fachkräfte. Desgleichen Firmen aus dem Süden, die im Norden Verkaufs- und Servicefilialen eröffnet haben. Männliche Handwerker bekommen überdies Angebote, im Mittleren Osten zu arbeiten. Andererseits wächst die Wirtschaft in Sri Lankas Norden bis heute deutlich langsamer als die Infrastruktur und langsamer als die Wirtschaft im Norden. Finanzstarke Tamilen aus der Diaspora haben noch so gut wie gar nicht investiert. Anlass zur Hoffnung geben derweil einige einheimische Investoren. Das Unternehmen Sara Industries in Jaffna zum Beispiel produziert seit 1975 Nägel, Ventile, Buschmesser, Türscharniere, alle möglichen Metallteile für Bau und Haushalt. Die kleine Firma hat das Stahlbad des Bürgerkriegs überlebt. Jetzt will sie expandieren und zieht aus der Stadt in ein neu erschlossenes Industriegebiet.
Auf einer Messe in Colombo kamen wir in Kontakt mit der amerikanischen Hilfsorganisation USAID. Mit deren Experten und der staatlichen Industriebehörde entwickelten wir dann ein Konzept, unsere Produktion drastisch zu erhöhen, um die große Nachfrage hier zu befriedigen. USAID erklärte sich bereit, uns für 50 Millionen Rupien, also knapp 300.000 Euro, neue Maschinen zu finanzieren. Wir stellen die Gebäude zur Verfügung, die deutsche GIZ hilft uns bei der Ausbildung neuer Mitarbeiter. Laut Vertrag mit den Hilfsorganisationen erhöhen wir 2015 die Zahl unserer Mitarbeiter von jetzt 64 auf mindestens 101.
Sie hören Kontext. Unterwegs in Sri Lanka, 5 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Langsam und immer mal wieder ruckelnd rattert der Zug aus betagten kobaltblauen Waggons über die neuen Schienen zwischen Jaffna und Kilinochi. In den Polstern der ersten Klasse ernst blickende Aktentaschenträger, eine Familie mit sehr wohlgenährten Kindern. Obwohl es wirtschaftlich immerhin vorwärts geht im Norden Sri Lankas, hat der Besucher kaum Aufbruchstimmung erlebt. Eher eine bleiern bedrückende Atmosphäre aus Lethargie, Angst, Misstrauen und bisweilen Paranoia. Tatsächlich meinen Bürgerrechtler wie Pakyasoti Saravanamuttu, wittere die Armee hinter jedem Busch einen Terroristen. Sie kontrolliere Verhöre und verhafte willkürlich.
For example, some time ago we had this accusation that
Kürzlich zum Beispiel behauptete die Regierung, militante Auslandstamilen seien nach Sri Lanka eingedrungen, um die LTTE neu aufzubauen. Und eine bekannte Menschenrechtsaktivistin in Jaffna hätte diese Leute in ihrem Haus versteckt. Die Frau wurde festgenommen und sitzt bis heute im Gefängnis.
Viele Tamilen haben mit dem europäischen Besucher nur im Flüsterton gesprochen. Unruhigen Blicks, als fühlten sie sich ständig beobachtet. Wir erleben den Wiederaufbau als Kolonisierung, haben einige gesagt. Derweil mutiert auch im Süden die einst pulsierende Demokratie Sri Lankas zur Diktatur, berichten besorgte Singalesen, die um keinen Preis beim Namen genannt werden wollen. Die Regierung sei unter Präsident Mahinda Rajapakse zum Familienbetrieb degeneriert. 3 Brüder des Präsidenten haben Schlüsselministerien inne. Per Verfassungsänderung hat Rajapakse durchgesetzt, 2015 für eine 3. Amtszeit kandidieren zu dürfen. Die ihm lästige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes wurde ihres Amtes enthoben. Auch die in Sri Lanka früher selbstverständliche Meinungsfreiheit hat der Präsident beseitigt. Während der letzten Kriegsjahre verschwanden fast 1000 oppositionelle Menschenrechtler und Journalisten. Heute ist die Opposition schwach und zersplittert. Es reicht der Regierung, ab und zu einen Kritiker festzunehmen oder zu bedrohen. Websites werden bei Bedarf blockiert, Zeitungen zensieren sich selbst, Oppositionsparteien und Organisationen der Zivilgesellschaft werden so engmaschig überwacht, dass an freie und faire Wahlen gar nicht zu denken ist. Nicht ohne Grund sieht Bürgerrechtler Saravanamuttu erste Anzeichen einer Militärdiktatur.
The first time in our history
Zum ersten Mal in Sri Lankas Geschichte ist die Armee einer der stärksten politischen Akteure im Lande, mit der Macht, nahezu jede Entscheidung zu blockieren. 400.000 Bewaffnete haben wir momentan und wir können sie nicht demobilisieren, weil wir keine Arbeitsplätze für sie haben. Auch deshalb betätigt sich unsere Armee zunehmend als Wirtschaftskonzern. Sie pflanzt und verkauft Gemüse, sie betreibt Restaurants, Golfplätze, Hotels, Transportunternehmen und so weiter.
Sri Lankas Armee baue systematisch ihre militärische wie wirtschaftliche Macht aus, meint Saravanamuttu. Sie wolle sich so unangreifbar machen. Der brisante Hintergrund: Während der letzten Monate des Bürgerkriegs kam es zu zahlreichen Kriegsverbrechen. Die Tamil Tigers verübten Terrorakte, rekrutierten Kindersoldaten und benutzten Zivilisten als Schutzschilde. Die Armee beschoss sogenannte No-Fire-Zonen und tötete tausende Zivilisten. Dies beweisen Zeugenaussagen, Filmaufnahmen und Fotos. Trotzdem sagte Präsident Rajapakse Ende 2013 dem Fernsehsender Al Jazeera:
I don't think so, because they were well trained, because I can otherwise.
Ich glaube nicht, dass es solche Vorfälle gegeben hat, weil unsere Armee gut ausgebildet ist. Außerdem, warum sind in den letzten Kriegstagen tausende Vertriebene herübergewechselt von der LTTI zu uns? Meine Armee hat diesen Menschen Wasser und Nahrung gegeben. Und sie hat nicht, wie manche Leute behaupten, Krankenhäuser bombardiert. Trotzdem, sollte jemand falsch gehandelt haben, werde ich gegen ihn vorgehen. Dafür aber brauche ich Beweise und nicht pauschale Anschuldigungen gegen meine ganze Armee. Wirklich begründete Klagen habe ich bis heute nicht gehört. Nur Propaganda gegen Sri Lanka.
These are all propaganda work. This is propaganda against Sri Lanka.
Tatsächlich gibt es starke Indizien, dass Soldaten Sri Lankas auch Kriegsgefangene ermordet haben. Zwei Beispiele: Fotos dokumentieren, wie freundlich wirkende Soldaten die hohe LTTI-Offizierin Isai Priya abführen. Auf wenig später gemachten Aufnahmen liegt Isai Priya am Boden, erschossen und wohl auch vergewaltigt. Zweiter Fall: Auf einem Bild bekommt Balahandran Prabhakaran, ein Sohn des LTTI-Führers, von Soldaten Schokolade geschenkt. Das nächste Foto zeigt das 12-jährige Kind von Schüssen durchsiebt im Straßengraben. Um solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuklären, fordern Menschenrechtler in Sri Lanka und die Vereinten Nationen eine internationale Untersuchung. Präsident Rajapakse aber lehnt eine solche Untersuchung kategorisch ab. Aus vor allem zwei Motiven. Erstens fürchtet Rajapakse, das Waschen schmutziger Kriegswäsche könne Unruhen in seine Armee tragen, seine Regierung hinwegfegen und vielleicht das ganze Land erneut destabilisieren. Zweitens zeigt sich Sri Lankas Präsident empört, dass die Vereinten Nationen mit zweierlei Maßstäben messen. Länder wie Israel und die USA, denen gleichfalls zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, kämen ungeschoren davon. Am politisch eher unbedeutenden Sri Lanka dagegen statuiere man ein Exempel. Dessen ungeachtet hält Bürgerrechtler Saravanamuttu eine Aufarbeitung der Kriegsverbrechen für unabdingbar, um überhaupt Versöhnung zu ermöglichen in Sri Lanka.
No one is saying, for example, that the entirety of the security forces of Sri Lanka are war criminals.
Niemand behauptet, dass alle Soldaten Sri Lankas Kriegsverbrecher sind. Es gibt jedoch schwerwiegende Indizien für schlimme Vorfälle, für die bestimmte Leute verantwortlich sind. Wäre es nicht gut für das berufliche Ansehen der Armee, gut für nationale Einheit, Versöhnung und Frieden in Sri Lanka, wenn solche Vorwürfe sorgfältig untersucht würden? Und sollten dann nicht auch Schuldige, gegen die es ausreichend Beweise gibt, verurteilt werden?
Der militärische Sieg der Regierung gegen die Tamil Tigers könnte sich noch als Pyrrhus-Sieg erweisen, meint Colombo, der Politikwissenschaftler Sunil Vijayasiriwadana. Außenpolitisch ist Sri Lanka wegen seines Vorgehens im Tamilen-Konflikt weitgehend isoliert. Nur China kooperiert aus strategischen Gründen eng mit der Regierung. Innenpolitisch klaffen unverändert tief Misstrauen und Sprachlosigkeit zwischen der Regierung und der singhalesisch-buddhistischen Mehrheit einerseits sowie Tamilen und auch Muslimen andererseits. Die jüngsten Übergriffe singalesisch-buddhistischer Extremisten auf Muslime im Süden dokumentieren einmal mehr die tiefsitzenden ethnisch-religiösen Gegensätze in Sri Lanka. Es gibt auch bis heute keine sri-lankischen Medien, nur singalesische, tamilische und muslimische Medien.
Leider ist die nationale Identität sehr schwach ausgeprägt in Sri Lanka gegenüber der ethnischen und auch religiösen Identität einzelner Volksgruppen. Wir sind schlichtweg gescheitert beim Nation Building, beim Aufbau eines Nationalbewusstseins nach der Kolonialzeit. Damals hätte es entschiedene Anstrengungen geben müssen, eine sri-lankische Identität in der Bevölkerung zu verankern. Leider haben das die damals herrschenden Klassen nicht gesehen und deshalb gründet Politik in Sri Lanka bis heute auf ethnischer Identität.
Für Friedensforscher Gian Pereira ist das entscheidende Hindernis für dauerhaften Frieden noch weit tiefer in Sri Lankas Geschichte verankert. Seit fast 2000 Jahren, sagt Pereira, erlebe sich das kleine Volk der buddhistischen Singalesen als bedrohtes Volk. Bedroht immer wieder aus Südindien, von zahlenmäßig weit überlegenen Hindu-Völkern und namentlich den Tamilen. Pereira erklärt den für die Singalesen so charakteristischen Radikalnationalismus mit dem Mahavamsa, mit jenem vor 1500 Jahren von buddhistischen Mönchen verfassten Geschichtswerk, das in Schulen und Haushalten der Singalesen bis heute nicht nur gelesen, sondern als Basis der eigenen singalesischen Identität verstanden wird.
In understanding the seeming stubbornness and intractability of the Sinhalese.
Um die Sturheit und Unnachgiebigkeit der Singalesen gegenüber den Tamilen zu verstehen, muss man sich klarmachen, wie tief verunsichert die Singalesen sind. Diese Verunsicherung geht auf die Darstellung ihrer Geschichte im Mahavamsa zurück. Danach kamen immer, wenn hier singalesische Königreiche aufblühten, tamilische Invasoren aus Südindien und zerstörten die Königreiche. Die Singalesen verstehen sich deshalb bis heute als belagerte Minderheit im südindischen Raum. Und dieser Komplex, ein von der Ausrottung bedrohtes Volk zu sein, veranlasst die Singalesen, um keinen Preis nachzugeben gegenüber den Tamilen. Sie sind bis heute verunsichert und damit unfähig, großzügig auf die Tamilen zuzugehen. Genau das aber wäre nötig, um den Teufelskreis von Gewalt und Hass hier zu brechen.
Sri Lanka, das etliche seiner Bewohner derzeit als Hölle erleben, könnte dann endlich das werden, was es eigentlich ist: ein Paradies. Sie hörten Kontext. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kruchem.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.